Mr. Kunzru, it's a pleasure to talk to you. Hello.
Hello, nice to be here.
And we must talk about vinyl right from the start.
Und wir steigen natürlich mit dem Thema Vinyl in dieses Gespräch ein, denn es ist nicht möglich, ein Buch wie Ihres zu schreiben, ohne im Besitz einer riesigen Plattensammlung zu sein. Wie viele Platten stehen denn in Ihrem Regal?
Thousands of records on the shelves. So how many do you count on your shelves?
Well, I made a move from Britain to the US about 10 years ago.
Nun, ich bin vor gut 10 Jahren von Großbritannien in die USA gegangen und habe all meine Platten in London eingelagert. Dort habe ich tatsächlich einige tausend. Hier in New York habe ich nicht eine einzige Platte. Ich denke ständig darüber nach, soll ich einen Plattenspieler kaufen? Soll ich auch hier meine Sammelleidenschaft fortsetzen? Aber dann wäre meine Wohnung bald schon vollgestopft mit Vinyl und es stehen schon zu viele Bücher herum.
Ich kann nicht glauben, dass Sie keine einzige Platte gekauft haben, während Sie Ihr Buch geschrieben haben.
Ich habe ja trotzdem viel Musik gekauft. Es ist doch aber so mit dieser ganz alten Bluesmusik. Sie wurde mit sehr primitiven Mitteln aufgenommen. Es macht in den meisten Fällen keinen Sinn, die ganz alten Tonträger abzuhören. Im Zweifelsfall hört man sogar einfach mehr im MP3-Format. Ich habe mir allerdings einige alte Shellac 78er von einem Tontechniker vorspielen lassen, der es wirklich versteht, den alten Platten alles zu entlocken. Aber im Großen und Ganzen haben wir es hier mit dem seltenen Fall zu tun, bei dem digital nicht die schlechteste Variante.
Im Grunde genommen handelt das Buch ja auch von all den Platten, die man nicht im Regal stehen hat, weil sie verloren gegangen sind. Wie, ich zitiere aus Ihrem Buch, Gespenster am Rande des amerikanischen Bewusstseins. War das eine Motivation hinter Ihrem Buch, über eine verschollene Musikkultur zu schreiben?
Absolut. In den 20er und 30er Jahren wurden die ersten Phonographen von Möbelhändlern verkauft. Und die waren absolut pragmatisch. Wo immer sie die Phonographen verkauften, ob im ländlichen Süden oder in den Bergen, mussten sie die regionale Musik dabei haben. Nach dem Motto, hier, ihr könnt damit genau das hören, was euch gefällt. Und deshalb wurden dann Straßen- und Wandermusiker aufgenommen, die sonst keine Chance gehabt hätten, auf einer Platte zu landen. Im Süden wurden viele Aufnahmen von Bluesmusikern gemacht. Im Norden hat man Fiddlebands aufgenommen und im Westen Cowboy-Songs. All das geschah, ohne dass eine Mainstream-Kultur dazwischen kam. Und so sind viele dieser Musiker einfach in den nächstgelegenen Laden, wo Aufnahmen gemacht wurden, gegangen und mir nichts, dir nichts, Teil dieses Blues-Kanons geworden. Aber all das ist sehr zufällig passiert. Vieles wurde nie katalogisiert und spätestens mit der großen Depression, als das Interesse an den Platten abflaute, ging dann ein großer Teil verloren. Und so entstand später eine Art archäologische Arbeit, um verschollene Aufnahmen wiederzufinden. Ein paar Notizen da, ein Hinweis hier, Reste von einer Aufnahmesession und so weiter. Niemand weiß, wie viel Tonmaterial es einmal gegeben hat.
Fragments of paper, perhaps somebody had left some notes from a recording session or something hadn't been destroyed. They often didn't know what was there.
Das ist eine fantastische Geschichte. Und neben den vielen verlorenen Aufnahmen gibt es überdies die vielen Songs, die nie aufgenommen wurden. Und um genau so einen, nie auf Platte festgehaltenen Song geht es in Ihrem Buch. Damit sind wir bei den beiden Hauptfiguren Seth und Carter, die aus Field Recordings, die sie in New York gemacht haben, einen Blues-Song zusammensetzen. Sie tun so, als sei es ein Original, denn sie wollen zeigen, dass sie den authentischen Sound reproduzieren können, ohne dass es auffällt. Auch den Namen des Sängers erfinden sie. Doch schon bald überschlagen sich die Ereignisse und der Geist, den sie riefen, verfolgt sie. An diesem Punkt war ich etwas irritiert, denn ich hatte das Gefühl, sie wollen dieses Klischee vom teuflischen Blues wiederbeleben. War diese Irritation beabsichtigt?
Well, I'm sorry if you were irritated. No, I didn't want to irritate anybody, but as you say,
tut mir leid, wenn das bei Ihnen Irritationen ausgelöst hat. Das war nicht meine Absicht. Aber wie Sie schon sagen, es ist meistens das Erste, woran die Leute denken. Dieses Bild von dem Gitarristen, der am Scheideweg steht und auf die Knie geht. Er verkauft seine Seele an den Teufel und im Gegenzug wird er zum Gitarrenvirtuosen. Es ist der Mythos vom Blues als übernatürliche Kraft. Der Grund, weshalb ich diese Geistergeschichte erzähle, hat mit der Geschichte des Rassismus in Amerika zu tun. Denn der Blues trägt auch die Geschichte der Unterdrückung und des Leidens in sich. Geistergeschichten haben immer mit diesen unterdrückten, unbearbeiteten Seiten einer Gesellschaft zu tun und tauchen auf gespenstische Weise im Hier und Jetzt wieder auf. Wie die Hand, die plötzlich aus dem Grab wächst. Amerika ist ein Land, das heimgesucht wird von seiner Vergangenheit. Du kannst das im politischen Alltag der Trump-Präsidentschaft jeden Tag beobachten. Wir haben es mit Kämpfen zu tun, die ihren Anfang nahmen in den Zeiten der Sklaverei. Ob etwas erinnert oder aber vergessen wird, das ist eine hochpolitische Angelegenheit.
Every day of the Trump presidency, we're fighting battles that started in the times of slavery. And what gets remembered and what gets forgotten is highly political. I mean, this is a violent country and this is a violent history, but I wanted there to be something excessive and horrific at the core of this.
Dies ist ein Land voller Gewalt. Seine Geschichte ist von Gewalt geprägt. Ich wollte diesem exzessiven und entsetzlichen Raum geben, eine Geschichte schreiben ohne versöhnliches Ende. Nicht wie in einem Krimi, in dem am Ende die Gerechtigkeit siegt, denn sie hat nicht gesiegt. Und ich glaube auch nicht, dass es dazu kommen wird. Was bleibt, ist, sich dem Horror zu stellen. Und ich wollte, dass die Leser sich unwohl fühlen, dass sie spüren, wie die Vergangenheit die Gegenwart heimsucht. Denn der Horror geht ja weiter im Hier und Jetzt. Wenn man an das Gefängnissystem der USA denkt oder daran, wie die Polizei hier funktioniert und die Gesellschaft insgesamt organisiert ist. Und es lässt sich zurückverfolgen, wie diese Zustände mit der Sklaverei in den USA zusammenhängen.
Many things about the present day, about this, the privatized prison system here, about the way the police function, about the way that society is organized.
How did this book, how did writing this book change?
Wie hat denn die Arbeit an diesem Buch ihre Hörgewohnheiten verändert?
In a different way now?
I think like everybody, I'm very used to modern music and modern standards of production.
Wie die meisten von uns bin ich es gewohnt, moderne Produktionen zu hören. Wenn du dich mit den alten 78er-Shellac beschäftigst, dann musst du dich erstmal durch eine geräuschvolle Oberfläche begeben. Was du hörst, klingt zunächst mal weit weg und unerreichbar. Und erst, wenn dein Ohr sich an diesen Sound gewöhnt hat, kannst du dich auf die Zeitreise begeben. Und auf einmal sind diese längst verstorbenen Sänger mit dir in einem Raum. Also ja, es hat meine Beziehung zu den Sounds der Vergangenheit verändert. Und die Beschäftigung mit dieser Musik hat mir geholfen, mich in diesem Land zurechtzufinden. Ein Land, das nicht das meine ist.
It has changed my relationship to the sounds of the past. And writing the book was a way of me trying to orientate myself in a country which isn't my country.
Wie reagieren denn die Amerikaner auf dieses Buch? Schließlich erlauben sie sich diese Einsichten als Außenstehender, schreiben als Engländer über die amerikanische Geschichte.
Absolutely, and on one level, I have no business talking about any of this. And
ja, das stimmt. Und auf einer bestimmten Ebene geht mich das alles tatsächlich nichts an. Die Reaktionen sind überraschenderweise sehr gut und ich bin sehr froh, dass man mir zuhört. Ich hatte mit mehr Widerstand gerechnet. Vielleicht hat es auch etwas damit zu tun, dass die Fronten zwischen Schwarzen und Weißen sehr verhärtet sind. Es gibt ein großes gegenseitiges Misstrauen. Und da komme ich jetzt ins Bild mit meiner eigenen Geschichte, in der Rassismus auch eine Rolle spielt. Denn ich bin schließlich als asiatischstämmiger Brite in England groß geworden. Und auch da spukt die Vergangenheit natürlich in Form der Kolonialgeschichte herum.
In England, you know, I had to come to terms with another history, the history of Britain's colonial past.
Ich habe gerade einen Song aus der Spotify-Liste gespielt, die man sich als passende Ergänzung zum Buch anhören kann. Ich habe natürlich das Vinyl gespielt von Blind Willie Johnson's Dark Was the Night. Ein faszinierender Song, denn er besteht nur aus einem beeindruckenden Summen. Was spielt sich bei Ihnen ab, wenn Sie diesen Song hören?
Well, I mean, that does have a tradition, that kind of humming. They call it a moan.
Erst einmal hat es eine gewisse Tradition im Blues, dieses Summen, das auch als Klagegesang bezeichnet wird. Auch wenn das hier ein sehr intimer Song ist, wurde in dieser Form auch gemeinsam auf den Feldern gesungen. Für mich hat dieser Blind Willie Johnson Song etwas Mystisches. Als würde er etwas zutage befördern, was tief in ihm schlummert. Und was den Song noch eine besondere Note gibt, er schwebt mittlerweile im All. In den 70ern ist er neben Songs von Bach und Wahlgesängen auf einer Platte gelandet, die von der Voyager ins All befördert wurde. Ich mag die Idee, dass irgendwann eine außerirdische Zivilisation versuchen wird, diesen Song zu entschlüsseln.
One of them was that. So I like the possibility that one day an alien civilization will be attempting to decode that.
Okay, Mr. Kunzel, it's been a big, big pleasure to talk to you. It's a wonderful book. It's my favorite book of the year, I have to say.
Oh, thank you so much.
Thank you so much for spending some time with us.
Well, thank you for asking me. It's been a pleasure for me too.